Ich möchte einfach weiterfahren in die Geschichte von Mose. Dann schaffen wir es vielleicht bis Ende Jahr tatsächlich, wenn Mose im Tod angekommen ist. Mal schauen. Und wir haben letztes Mal die Geschichte von Biliam gehabt und haben die ein bisschen genauer angeschaut im Zusammenhang mit dem, in welcher Rolle das wir sind und so weiter. Und heute kommen wir gerade anschliessend zur nächsten interessanten Geschichte, die ein Stück weit verknüpft ist sogar noch mit dem von Biliam. Jedenfalls gibt es dir nachher, merke ich am Schluss, einen ganz klaren Zusammenhang zwischen diesen Geschichten noch. Und mir ist auch im Verlauf dieser Woche noch etwas aufgefallen, zusammen mit Biliam aus ihrer Geschichte, wo denke ich auch heute noch wird kommen, wo aber besser gerade im Anschluss an das, was man jetzt heute macht, und anschauen, passt. Wir sind wirklich schon ganz, ganz nach dem verheißenen Land. Wenn wir jetzt schauen, wo wir sind, im vierten Buch Mose, ist es so, dass das eigentlich wegmässig nicht mehr viel passiert. Wir sind an der Grenze zu dem Land, wo er verteilt wird bereits. Und das Volk hat sich gelagert. Und einmal mehr, wenn sich das Volk lagert, gibt es einfach die Möglichkeit, um abgelenkt zu werden. Um irgendwo Opfer zu werden von etwas, was nicht gut ist. Und da ist es so, dass die Situation ist, aber das Volk da hat sich gelagert, Scheiting. Und das war in der Nähe von den Moabiten, von den Midianiter. Und da heisst es jetzt spannend. Und Moab ist wirklich gerade auf der anderen Seite vom Jordan. In dem Bereich, 4. Mose 25. In dem Bereich, wo nachher gewissen Stämmen bereits Land ausgeteilt wird, wo jenseits vom Jordan Land hatte. Und da heisst es, neben dieser Lage, den Schittim, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern den Moabitern. Und ist wieder so eine Situation, wo einfach das Volk Israel auf eine Falle, auf eine Masche vom Feind reingehängt ist. Sie haben nachher angefangen, Hurerei zu treiben mit anderen Völkern, haben Frauen genommen von anderen Völkern, auch wenn der Herr bewusst gesagt hat, dass man das nicht so machen soll. Und wie so beim Salomo, interessant, wie es gegangen ist, verschiedene, haben die Frauen, die Männer und damit den Teil des Volkes dazu verführen, dass die Männer den Göttern von den Frauen nachgehangen sind. Und das ist auch so etwas Interessantes. Sie denken, noch heute ist es ja so, dass wenn es um irgendeine Gottheit oder um etwas geht, die Frauen meistens empfänglicher sind als die Männer. Wir haben ja hier wieder, wie sie in den meisten frommen Kreisen ist, mehr Frauen als Männer. Ist auch, es gibt nicht viel mehr Frauen als Männer. Aber in der Schweiz nicht. Und gleich ist es einfach so, dass die Frauen für die geistliche Ebene empfänglicher sind. Und die Männer sind immer die, auf das Gefühl, sie sind selber grosse Wurst noch vor sich her, bis sie irgendwann merken, okay, ist doch gar keine schlechte Sache, was die Frauen da jetzt gefunden haben mit dem Herrn. Es ist ganz selten, dass es umgekehrt ist in der Reihenfolge. Und auch hier ist es wieder so, dass die Männer sich an die Frauen hängen und nachher in dieser Kombination Männer den Göttern der Frauen nachlaufen. Und der Herr hat nicht für nichts immer wieder gesagt zum Mose und zum Volk Israel, sie sollen sich nicht mit anderen Völkern mischen. Sie sollen sich nicht Frauen von anderen Völkern nehmen. Weil sie genau gewusst haben, wenn das passiert, dann werden die Männer vom Volk Israel anderen Göttern nachhängen. Und genau so ist es hier auch gegangen. Das heisst, die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor, da entbrannte des Herrn Zorn über Israel. Und wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit mal darüber geredet, welches das todeswürdige Sünde war im Alten Testament, wo der Herr ganz klar gesagt hat, das ist etwas, was euch so schlecht tut, dass ihr die Menschen, die das machen, aus eurer Mitte tun sollen. Und das ist schon zwei passiert. Zehnten war die ganze Hurerei, wo er prinzipiell gesagt hat, nein. Und die ganze andere Sache, im ganzen Bereich vom Götzendienst, auf dem Abbeten von anderen Göttern ist auch etwas, und er gesagt hat, nein. Oder? Und sie haben sich da einen neuen Gott gesucht. Der Baal Peor heisst, sie sind dem angehangen. Oder? Und so ist das Volk Israel nachher aufgrund von dieser Durchmischung oder aufgrund von dem, was sie sich andere Frauen genommen haben, in den Götzendienst hineingefallen und hat der Herr verlassen. Es hat wieder eine Situation gegeben, wo das Volk Israel sich einen anderen Gott gesucht hat. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, wie sieht das aus bei uns in der heutigen Zeit. Und wir hatten gestern Morgen Männergebet gehabt, mich wirklich gut gedacht wieder. Und dann haben wir auch davon gehabt, von der Zeit, wo du so ein bisschen schlaff wirst und irgendwie Prioritäten bezüglich her irgendwo ein Stück weit zurückgehen. Und dann ist man irgendwie beschäftigt mit irgendetwas anderem wieder, oder? Und jedes Mal, wenn man sich mit etwas anderem wirklich beschäftigen kann, denke ich, da ist immer Gelegenheit für einen Find, dass er uns irgendwie ablenken kann. Irgendetwas. Und es muss nicht gerade Hurerei oder Götzendienst sein. Wobei, wenn man ein bisschen den Götzendienst anschaut und sagt, hey, wenn wir plötzlich eine Haufen Zeit im Zusammenhang mit einem Hobby von uns verbringen oder mit etwas, wo wir merken, wo wir das Gefühl haben, das tut unserem Ego oder unserem Wesen so gut, dass wir uns mit dem müssen beschäftigen, dann fangen wir mit dem Götzendienst an, oder? Und dann gehen wir in einen Bereich, wo einfach Prioritäten verkehrt sind. Und wenn Prioritäten verkehrt sind, dann tun wir uns einfach immer wieder einen Segensstrom und einen Freisungsstrom abschneiden. Und wir haben über Segen und Fluch geredet vor ein paar Wochen. Und der Herr ist dort sehr, sehr, sehr grosszügig mit uns. Mit dem, was er uns geben will, wenn wir auf seinem Weg unterwegs sind. Dann will er uns wirklich segnen. Und so ist das Volk in einer Situation gewesen, wie schon so oft, wo sie einfach etwas anderem wieder den Vorzug gegeben haben. Und ich denke, wenn wir uns das anschauen, ist das schon das x-te Mal, wo das Volk Israel in der anderen Priorität setzt. Es kommt immer wieder vor. Und für mich ist das auch etwas, wo dafür spricht, dass das mit allergrößter Wahrscheinlichkeit etwas ist, was in unserem Leben auch immer und immer und immer wieder passiert. Dass wir einfach andere Prioritäten setzen. Oder? Und wenn wir andere Prioritäten setzen, dann hängen wir gewisse Sachen nach, die uns nicht helfen oder nicht gut sind. Und im schlimmsten Fall, wenn es wirklich etwas Gröberes ist, hat es wieder eine grobe Konsequenzen, dass der Herr verrückt wird. Der Punkt ist einfach der, wir haben einfach eine glückliche Situation, dass der Herr uns durch Jesus Christus anschaut und darum wird er nicht verrückt auf uns. Und gleich hat es für uns Folgen natürlich. Weil irgendwo, das ist jetzt ein Bild, das mir jetzt kommt, das ich denke, noch interessant ist. Wenn wir gehorsam sind wir hinter dem Herrn, hinter Jesus Christus versteckt. Und sobald wir ungehorsam sind, begeben wir uns aus seinem Windschatten. In gewissen Bereichen. Der Herr ist ja nicht so, dass er uns nicht schützt. Er ist immer zu seinem Volk gestanden. Und gleich, wenn wir irgendwo in einem Ungehorsamen bleiben beharren, das ist mir wichtig, dann begeben wir uns aus dem Windschatten und dann setzen wir uns natürlich eine andere Perspektive vom Herrn aus. Oder? Dann sieht er dann plötzlich einen Teil von unserem sündigen Wesen. Sobald wir Buße tun, kehren wir wieder um und kommen wieder in den Windschatten vom Herrn. Und dann sind wir natürlich wieder an einem ganz sicheren Ort. Klar, wenn wir da irgendwo unterwegs waren, hat das Konsequenzen. Und diese Konsequenzen müssen wir irgendwie lernen umgehen und die müssen wir ertragen und durchgehen, bis wir wirklich auch wieder den Zustand von uns persönlich dort haben, dass wir als Menschen ganz wieder ein Stück wieder hergestellt sind von dem, wo wir irgendwo etwas kaputt gemacht haben. Aufgrund von unserem Ungehorsam. Und das Volk Israel ist da wieder einst aus dem Windschatten vom Gesetz in diesem Fall rausgegangen. Oder? Aus dem Schutz vom Gesetz rausgegangen und hat sich schlussendlich irgendwann im Zorn Gottes ausgesetzt, weil sie in einem Ort waren, wo nicht gut war. Und das ist auch wichtig. Dem Herr, sein Zorn ist nie um uns einfach eins auszuwischen. Dem Herr, sein Zorn hat immer nur ein Ziel. Dass wir wieder in einen Bereich kommen, der gut und gesund ist für uns. Nichts anderes. Es ist nicht mehr seine Idee, dass er jetzt einfach findet, okay, jetzt stelle ich mich mal vor, jetzt kann ich endlich mal wieder eins wetschen. Der Herr denkt überhaupt nicht so. Der hat nur ein Ziel. Der Herr hat das Ziel, dass wir wieder dort in den Bereich kommen, der gut ist für uns. Und das ist unsere Entscheidung, wie lange wir warten, bis wir schlussendlich den Entscheid treffen. Und wenn wir den Fluchweg anschauen, den wir mal hatten, dann hat er immer mehr und mehr und mehr mit. Und dass wir, bis wir zum Punkt kommen, wo wir merken, oh, jetzt haben wir definitiv daneben gehauen. Also müssen wir wieder zurück. Und hier ist jetzt das Volk, ist aus dem Windschatten rausgekommen und der Herr wird verrückt. Mein Herr, sein Zorn kommt über dem Ungehorsam von diesem Volk, und er doch schon so manches Wunder da hat für sie. Und dann kommt der Herr und sagt, jetzt braucht es etwas. Jetzt braucht es etwas, für das Volk wieder in gesunden Schutz vom Gesetz und von dem Rahmen kommt, den ich ihm vorgegeben habe. Und er sprach zu Mose, nimm alle Oberen des Volkes und hänge sie vor dem Herrn auf im Angesicht der Sonne, damit sich der grimmige Zorn des Herrn von Israel wende. Es klingt ziemlich grob. Es klingt wirklich grob. Und es ist interessant, wir haben am Donnerstagmorgen im Männergebet auch etwas gehabt, wo in diesen Bereich gegangen ist. Und dort ist gestanden, im Prediger, alles hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Und alles, was darin vorkommt, ist eine Liste von Sachen, die der Herr über Menschen sagt. Und wir haben schon noch ein bisschen über das unterhalten und einfach festgestellt, dass es einfach so ist, dass das Töten in dem Sinn etwas ist, was in heutiger Zeit natürlich ganz eine andere Relation hat als damals. Wir haben gesehen, welche Todesstrafe der Herr ausgesprochen hat. Für welche Taten. Und Miri hat mir gerade etwas Interessantes gegeben. Wir haben heute Morgen über das geredet, über das, was sie schon erzählt hat, was heisst, wer tut heute schon das Böse aus seiner Mitte, oder? Wenn wir schauen, was dem Herr sein Ziel war mit dieser Todesstrafe, ist es eins gewesen. Es heisst wortwörtlich mir, auf dass das Böse aus deiner Mitte ausgerottet werde. Das war mein Herz sein Ziel. Und die Todesstrafe war damals etwas, das nicht nur im Volk Israel, sondern sonst etwas war, das ich denke, wo viel, viel näher am Leben war als heute. Ich sage nicht, ich will zurück zu dem. Versteht mich ja nicht falsch. Oder? Aber es ist einfach so, dass das etwas war in damaliger Zeit, wo einfach zum Leben gehört hat. Es hat dazugehört, es war nicht etwas Außergewöhnliches gewesen. Heute ist es etwas anders, oder? Ich denke aber, dass das Ganze nicht für nichts so drin steht. Weil Jesus hat etwas Ähnliches gesagt. Auf eine andere Art. Und er hat nachher gesagt, wenn dich dein Auge verführt, der reißt dein Auge aus. Es ist besser, dass du einäugig zum Leben eingehst, als mit beiden Augen zum Tod. Wenn deine Hand dich verführt, dann schneid deine Hand ab. Es ist besser, dass du mit einer Hand zum Leben eingehst, als mit zwei zum Tod. Das heisst, er hat auch dort das Töten von Teilbereichen vom Leib ausgesprochen. Wo man muss sagen, das ist ja genau das Gleiche, wie du hier auch siehst. Ja, oder? Und er sagt, und der Herr sagt nachher, und das wissen wir auch, wenn wir jetzt die Zeit vom Alten Testament anschauen, es gibt keine Versöhnung und Wiederherstellung ohne Opfer. Es geht nicht. Es muss etwas sterben, für das ein schlechter Zustand wieder gut werden kann. Und darum ist der einzige Weg für eine Lösung durch das Opfer Jesu Christi. Er hat das vollkommene Opfer gebracht, dass wir dann nicht müssen opfern müssen. Weil sein Opfer hat gelangt für alles. Bis zu diesem Zeitpunkt aber hat es immer wieder Opfer gebraucht, um Menschen vom sündigen Zustand wieder in den gesunden Zustand zu bringen. Und genau gleich hier sagt der Herr, ich muss ein Opfer haben. Ich muss eine Konsequenz haben für das Fehlverhalten von diesen Menschen. Und das Opfer, das ich will, für das mein Fluch von euch wieder weggeht, ist das. Dass ihr die Oberen gegen die Sonne aufhängt. Und dann wird der Zorn sich von mir wenden. Und ihr werdet wieder am gesunden Ort herkommen. Ich merke einfach, das ist etwas, was uns sehr, sehr fern ist. Wir wollen immer, wenn etwas falsch gelaufen ist, gratis wieder zurückkommen. Wir wollen immer ohne ein Opfer unsererseits wieder in gesunden Zustand kommen. Aber das ist etwas, das nicht geht. Das geht nicht. Und wenn Menschen, die beispielsweise sich mit echt schlechter Musik sehr stark identifiziert haben, den Herr finden und bekehren und Buss tun und zum Herr finden, dann ist es spannend, wie viele von denen dann sagen, ich habe meine schlechte Musik müssen wegtun, ich habe die müssen fortschießen. Das ist, das ist einfach nur so ein Beispiel. Oder? Und ich glaube, es ist nicht nur bei der Musik, sondern es ist bei allem so. Wenn wir merken, dass uns etwas nicht gut tut, ist das Opfer von uns verlangt, dass wir das, was uns nicht gut tut, von uns wegtun. Das ist ja so. Und das ist egal, das kann mit Essen, mit Trinken, mit Prahlen, mit whatever, kann das sein, dass wir so Sachen einfach müssen aufgeben müssen. Und etwas, was uns gut da hat im Stil, dass wir immer gross rausgekommen sind, weil wir es können gut darstellen können, beispielsweise. Das müssen wir aufgeben. Und wir verlieren das, ein Gefühl, das wir gebraucht haben, für das es gut geht. Ja, das ist also ein ganz anderes Beispiel. Oder? Und so ist es, wenn wir irgendwo uns verfehlt haben, was immer wieder passiert, dann braucht es ein Opfer. Auch von uns. Wenn wir unser Herz nicht auf einen Altar legen und dem Herr geben, werden wir den Weg vom Leben nicht finden. Oder? Es geht nur so. Wir müssen unsere Herrschaftsbereiche abgeben und die dem Herr übergeben. Also müssen wir unsere Herrschaft opfern. Das heisst, egal was es ist, egal um was es geht immer darum, dass wir ein Opfer bringen. Und damals war es genau gleich. Der Herr hat ein Opfer wollen. Für die Wiederherstellung vom Volk Israel. Und der Mose hat das gewusst. Er hat das kennt, die Dynamik. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, töte an jeder seine Leute, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Da hat der Herr nicht einmal gefragt. Er hat sich nicht überlegt, ja, yeah, aber Herr, wie? Er hat gewusst, es ist so, wie es geht. Ohne Opfer gibt es keine Wiederherstellung. Und darum war es für Mose fragelos gewesen. Er hat der Richter gesagt, Leute, okay, euch Auftrag, tötet die, die sich an den Gott gehängt haben, an den falschen Gott gehängt haben. Und ich denke, es ist in unserem Leben genau gleich, wir müssen alles abtöten, in einem Teilbereich, der uns nicht gut tut, wenn wir gesund werden in diesem Bereich. Es geht nicht anders. Wir können nicht noch etwas Kleines einfach stehen. Sondern wir müssen alles töten. Und darum heisst es, tötet alle die, jeder tötet seine Leute, die sich an. Also all die, die sich an den Baal-Peor gehängt haben, müssen sterben. Weil solange du einen, zwei gehabt hast, hat das wieder anfangen wuchern. Und genauso ist es mit Sachen in unserem Leben, wo irgendwo eine schlechte Ursache hat, das muss alles raus. Und wenn das nicht alles rauskommt, dann ist es einfach wieder eine Angriffsmöglichkeit, wo einfach wieder eine Korruption, egal was es ist, eine Verdrehung, egal was es ist, wieder Platz hat in unserem Leben. Also muss es alles raus. Oder? Und darum ist es gar nicht anders in unserem Leben, als wir denken, dass es hier ist. Und denken, oi, oi, oi. Oder? Es muss alles raus. Wenn ich ein Problem habe mit Wut und Zorn, dann muss der ganze Zorn und jegliche Situation, in der Zorn zornig wird, dann muss raus. Alles. Ich kann nicht sagen, ja, okay, ich darf beim Autofahren noch verrückt werden, auch an anderen Orten nicht. Nein. Auch dort darf ich nicht mehr verrückt werden. Oder? Oder wenn ich Selbstbeherrschung habe, und schnell laut wird, beispielsweise, dann kann ich nicht sagen, ja, einfach der Kind gegenüber darf ich in allen anderen Orten nicht mehr. Nein, dann heisst es, überall werde ich nicht mehr zu laut. Weil wenn ich es bei den Kindern noch mache, oder bei was auch immer, dann schleicht sich das überall wieder ein. Also muss ich ganz konsequent alles in diesem Bereich abtreten. Und jegliches Herrschaftsbereich abtreten und sagen, mir das Recht komplett nehmen. Verrückt zu werden, oder zu laut zu werden, oder Selbstbeherrschung zu fehlen. Oder? Und darum ist es gar nicht anders, als es hier drin ist, sondern es ist genau gleich. Es geht darum, dass alles, was sich mit dem infiziert hat, wegkommt. Oder? Und das war dann das, was ich angefangen habe, und dann kommt die Situation. Und sieh, ein Mann aus Israel kam und brachte unter seine Brüder eine Midianiterin vor den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde der Israeliten, die da weinten vor der Tür der Schiffshütte. Da war einer, der sich gar nicht um das geschert hat, was von Mose und vom Volk Israel jetzt dran war. Es war ihm absolut egal. Er hat nur eins gesehen, er hat die Frau gesehen und die hat ihm gefallen, mit der ins Bett wollen und fertig. Alles andere war ihm gleich. Komplett rücksichtslos, unsensibel, nicht gesehen, oder? Von der, hey, die gefällt mir, die nehme ich, mit der gehe ich jetzt, oder? Und jetzt kommt eine interessante Reaktion von einem Mann, die ich mir wünsche, dass wir solche Männer und Frauen sind. Oder? Als das Pinhas sah, der Sohn Eleasas, des Sohns Priesters Aaron, stand er auf aus der Gemeinde, nahm einen Spieß in seine Hand, ging dem israelitischen Mann nach in die Kammer und durchstach sie beide, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Leib. Da hörte die Plage auf unter den Israeliten. Da war ein Mann, der von ganzem Herzen dem Herr seinen Weg wollte verfolgen. Und hat gewusst, wer das macht, der muss des Todes sterben. Das ist Fakt, das war im Gesetz. Er war ein Levit. Er hat das genau gewusst. Aaron war sein Grossvater. Oder? Und er gewusst, jetzt gibt es nichts anderes. Jetzt geht es ganz klar darum, dem Herrn sein Urteil sofort zu sprechen. Er hat den Speer genommen, hat die zwei umgebracht. Ohne irgendwie nur mit der Wimper zu zucken. Mit jeglicher Konsequenz dem Herrn seinen Weg beschritten. Da hörte die Plage auf. Wegen dem Eifer von einem Mann, der von ganzem Herzen am Herrn seinen Weg wollte tun, hat die Plage aufgehört. Und das beeindruckt mich. Ich wünsche mir das, dass wir Menschen sind, die einen gesunden Gotteseifer an den Tag legen und die Sachen, die wir merken, die sich irgendwo einschleichen, die nicht gut tun, ganz konsequent kreuzigen. Denkt wieder daran, das Bild vom Volk Israel als Ganzes spricht für einen Mensch oder für eine Gemeinde oder für eine Gruppe von Menschen. Das ist mir wichtig. Das heisst, wenn ein Teil vom Volk Israel in Form von Menschen stirbt, entspricht es einem Teil von einem Menschenleben. Und das Spannende ist jetzt hier, dass das innerhalb, und darum sage ich, es kann für eine Gruppe sein, innerhalb vom Volk, innerhalb vom Volk etwas passiert, oder innerhalb vom Mensch braucht es auch einen Teil von unserem Leben, der ganz klar konsequent zum anderen, der sagt, nicht, jetzt ist fertig. Das heisst, der Geist Gottes, und er war ein Levit, also ist er sicher der, der nach dem Herz ist, das heisst, der Geist Gottes muss Überhand nehmen über unser Leib. Das heisst, wenn der Geist Gottes sagt, das muss aufhören, und die Seele nachher mitkommt, dann ist unsere Entscheidung, dass wir nach dem Leib das verbieten. Das ist ja so. Weil der Geist Gottes gibt das Zeugnis, und da ist offensichtlich das Zeugnis vom Herrn auf den Pinhas gekommen. Der Pinhas ist gegangen und hat in allem Eifer einfach das Werk vom Herrn verfolgt, das er sollen. Und die Folge ist, dass die Plage aufgehört im Volk Israel. Und die Plage, das ist interessant, das lesen, oder? Es waren aber durch die Plage getötet worden 24'000. Also, das hat man dann gesehen. Das waren nicht ein oder zwei Personen, die ein Problem hatten. 24'000 sind gestorben. Wegen dieser Sünde. Das war ein sichtbarer Teilbereich. Und das heisst für mich auch, wenn irgendwo ein Götzendienst stattfindet in unserem Leben, hat das auf viele Bereiche eine sichtbare Auswirkung. Und in allen Bereichen, wo der Götzendienst stattfindet, stirbt etwas ab. Wir kommen immer wieder zum Gleichen, dann merken wir, es ist einfach immer das Gleiche. Es ist einfach so, überall dort, wo wir uns irgendetwas verfehlen, sterben wir ab. Und wenn wir es komplett verfehlen und den Herrn nie finden, dann sterben wir komplett. Und genau so ist es ja. Oder? Und nachher heisst es, und sagt der Herr etwas ganz Spektakuläres zu dem Pinhas, oder? Und der Herr redete mit Mose und sprach: Pinhas, der Sohn Eleasas, des Sohnes des Priesters Aaron, hat meinen Grimm von den Israeliten gewendet, durch seinen Eifer um mich, dass ich nicht in meinem Eifer die Israeliten vertilge. Darum sage ich, siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens, und dieser Bund soll ihm und seinen Nachkommen das ewige Priestertum zuteilen, weil er für seinen Gott geeifert und für die Israeliten Sühne geschaffen hat. Der Mann, der die Konsequenz an den Tag gelegt hat, hat einen unglaublichen Segen davor getragen. Der Mann hat nachher vom Herr ein ewiges Priestertum bekommen. Und das ist nicht nichts. Sondern die haben gewusst, was das ist, so nach dem Herz zu sein. Oder? Vor allem gerade Priester, die Leviten. Oder? Und die haben gewusst, hey, der Herr gibt mir ein unglaubliches Erbe. Oder? Ich habe ganz viel bekommen. Oder? Und die haben dann geschaut, und herausgefunden, 7 Generationen später ist dann der Ahitub rausgekommen. Und die nächste Generation war der Zadok. Und vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, das war der Priester gewesen, unter dem David. Der Priester, der mit dem David bis zum Schluss durchgezogen hat. Und da sehen wir es, das ewige Priestertum hat sich durchgezogen. Und der Herr war treu zu seinem Wort. Und der Zadok war der, der nachher angefangen hat mit Salomo. Oder? Von dem her, das war ein unglaubliches Erbe gewesen. Etwas langanhaltendes, wo sich der Mann aufgrund von seinem Eifer für den Herr und um den Herr verdient hat. Und darum sage ich mir, ich wünsche mir das für uns. Weil wenn wir diesen Eifer an den Tag legen, dann werden unser Kind und Kindeskind geistlicher Natur oder leiblicher Natur, spielt gar keine Rolle, von diesem Erbe können profitieren. Oder? Und darum ist die Geschichte von diesem Pinhas eine Geschichte, die ich denke, wo ich es darf wachrütteln, wo ich so darf Mut machen, ganz konsequent sein. Und wenn wir die Autorität oder Platz haben, auch jemandem, das ist jetzt wichtig, darum sage ich es so, jemandem mal wirklich zu konfrontieren in einem Bereich, der echt nicht gut ist. Oder? Aber nur, wenn wir die Autorität oder Platz haben, sonst nicht. Das ist wichtig. Dann wird beschrieben, wie der Mann die Frau okay sagt, das ist mir, muss ich sagen, sind mir egal, oder? Und dann Vers 16 kommt es weiter, und der Herr redet mit Mose und sprach: Tut den Midianiten Schaden und schlagt sie. Denn sie haben euch Schaden getan mit ihrer List, die sie gegen euch geübt haben, durch den Peor und durch ihre Schwester Kospi, die Tochter eines Obersten der Midianiter, die erschlagen wurde am Tag der Plage, die um des Peor willen kam. Das heisst, tut dem Volk, dem Find, wo nach innen gelegt hat, Schaden. Und ich werde jetzt weitergehen mit dieser Geschichte und die wirklich bis zum Schluss zu Ende spinnen. Kapitel 31 in diesem Buch kommt nachher der Kampf vom Volk Israel gegen die Midianiter. Und genau dort geht es weiter und heisst nachher: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Übe Rache für die Israeliten an den Midianiten, und danach sollst du versammelt werden zu deinen Vätern. Also die Zeit von Mose ist jetzt gekommen, offensichtlich. Oder? Das soll er aber noch machen. Oder? Und dann hat er 12'000 Mann genommen und dann heisst es, spannend, oder? Und sie nahmen aus den Tausendschaften Israel je 1'000 eines Stammes, 12'000 Mann gerüstet zum Kampf, und Mose schickte sie mit Pinhas, dem Sohn des Priesters Eleazar, in den Kampf, und er hatte die heiligen Geräte und die Kriegstrompeten bei sich. Der Pinhas hat nachher die 12'000 Mann in Krieg geführt gegen die Midianiter. Ich bin überzeugt, er hätte das nicht gemacht, wenn er nicht der gewesen wäre, wo der Eifer für den Herr an den Tag gelegt hat. Ganz klar nicht, wäre es jemand anders gewesen, oder? Und so geht der Pinhas nachher und kämpft, oder? Und sie zogen aus zum Kampf gegen die Midianiter, wie der Herr des Mose geboten hatte, und töteten alles, was männlich war. Samt diesen Erschlagen töteten sie auch die Könige der Midianiter, nämlich XY und Z, auch Biliam, den Sohn Peors, töteten sie mit dem Schwert. Biliam ist nachher dort im Kampf gegen Midianiter auch gefallen. Wo der Bileam ein schlechter Prophet war. Es ist spannend, es zieht sich weit hinten. Offenbarung 2,14. Oder? Offenbarung 2,14. Und die, die wissen, was da kommt, wissen jetzt, was jetzt passiert. Oder? Oder? Offenbarung 2 und 3 ist der Teil, der, denke ich, für uns alle hochinteressant ist. Das ist die 7 Sendschreiben, wo der Engel diesen 7 Gemeinden im Bereich Kleinasien geschickt hat. Und die sieben Sendschreiben beinhalten 7 gemeindemässige Prägungen. 6 von diesen 7 haben aber etwas gehabt, wo eine Gefahr ist für die Gemeinde und der Herr nicht mehr will. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt er, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich, dass du hast Leute dort, die sich der Lehre Bileams halten, deren Balak lehrte, diese Leute zu verführen und Götzendienst zu essen und Hurerei zu treiben. Das heisst, der Bileam hat es von ihm gehabt. Der Bileam hat zwar schlussendlich das Volk Gottes gesagt, aber er war kein guter Prophet gewesen. Es ist sogar eine Lehre, wo in der Zeit der Gemeinde etwas ist, wo der Herr sagt, das habe ich gegen dich. Und wenn man genau schaut, sind die 6 Sachen, die hier kommen, in der Offenbarung, die 6 kritischen Elemente, die jede Gemeinde muss schauen, dass ihnen nicht passiert. Unter anderem ein falscher Prophetendienst, der verführt, um irgendwie, weil der Bileam seine Agenda, war ja nicht, das Volk Gottes zu segnen. Seine Agenda war, jemanden zu verfluchen und Geld zu machen. Oder? Das war sein Ziel. Oder? Und dann sagt der Herr, das habe ich gegen dich. Wenn du das willst, dann bin ich gegen dich. Ich will das nicht. Oder? Und darum ist der Bileam dann auch gestorben, wo es darum gegangen ist, dass der Herr Rache gibt an den Midianitern. Oder? Der Bileam ist von dem her kein gutes Beispiel. Definitiv nicht. Oder? Und nachher ist es tatsächlich so, dass die Liste vom Find, von der Midianiter Volkheit, dass das Volk komplett ausgerottet worden ist. Es ist alles ausgerottet worden, was männlich ist. Bis runter zu der Baby. Manchmal war es nur bei den Erwachsenen da, bis runter zu der Baby. Und alle Frauen, die schon einen Mann hatten, sind alle umgebracht worden. Das Einzige, die mit dem Leben sind die Jungfrauen. Und das Vieh und der Rinder und so weiter. Und alles andere ist gestorben. Das heisst, es ist komplett ausgerottet worden. Und die Frauen und die Kinder und Vieh und alles andere haben sie zu sich als Beute genommen. Und so ist das Volk der Mennoniten verschwunden von dieser Erde. Die Finde vom Herr verschwinden von dieser Erde. Irgendwann. Wir wissen es ganz genau, es ist so. Oder? Und so war es hier auch so gewesen. Die Midianiten sind schlussendlich vertilgt worden. Ihr Land ist nicht bütisch für dort, wo ihr Land auch. Das Volk Israel hat das Land eingenommen. Und ich denke, für uns heute ist das so eine Verheißung. Weil dort, wo wir Teilbereiche haben, wo irgendeinem Götzendienst irgendetwas im Kopf sind, da wird der Herr kommen und zu seiner Zeit alles ausrotten und seinem Reich übergeben. Und dann können wir neu anfangen bauen in diesem Bereich. Aber nicht so lange irgendwo ein Herrschaftsbereich in uns innen ist, wo nicht dem Herr gehört. Er wird den ausrotten. Zwangsläufig. Wenn wir konsequent dem Herr unterwegs sein wollen, werden wir das auch wollen. Dann wird es gar nicht gross Mühe machen. Das wird uns sicher herausfordern, auf jeden Weg. Aber der Herr wird kommen und wird das ausrotten. Ganz klar. Und das ist für mich eine absolut positive Verheißung. Man muss es nicht als Stress sehen, sondern als Chance, als absolute Gelegenheit. Dass der Herr überall dort, wo er findet, kommt und irgendwo einen Herrschaftsbereich in unserem Leben hat, dann können wir wissen, wenn wir uns entscheiden, den Herrschaftsbereich abzutreten, dass früher oder später nicht nur der Bereich, den ich selber weggegeben habe, mir wird gehören, sondern der ganze Bereich vom Find auch noch mir wird gehören. Und so tun wir unser Land einnehmen. Oder? Wenn wir geistlich auf die Welt kommen, indem wir den Herr finden, dann haben wir nicht wirklich viel Land. Dann stehen wir meistens irgendwo im Eingangsbereich von einem Haus oder am Anfang von einem Riesenfeld und das Einzige, was uns gehört, ist gerade ein Schritt, den wir führen machen können, und wir nicht. Oder? Und mit der Zeit, mit dem Herr, werden wir unser Land einnehmen. Und unser Land nehmen wir nicht einfach nur ein, indem wir einfach ein bisschen rumwatscheln. Und unser Land nehmen wir damit, dass wir die Herrschaftsbereiche von Teilbereichen von unserem Leben herübergeben und durch das die mehr hergehören und der Herr durch das dann auch ein finzies Land auch noch einnehmen kann. Und so nehmen wir unser Land ein. Genau so, wie das Volk Israel schlussendlich durch die Eroberung der Finden, auch wenn sie es zuerst reingelegt hat, ihr Land eingenommen haben. Genau so geht es bei uns. Und so ist nachher die Liste der Midianiter zum Untergang der Midianiter geworden. Vorübergehend hat es aber dazu geführt, dass das Volk Israel sich wirklich vergangen hat. Das finde ich auch wichtig, wenn wir uns den Bogen spannen. Wenn es mal gut war, dann geht es in ein Loch, oder? Und wenn man Buße tut und dranbleibt, dann geht es mehr als vorher. Schon wichtig. Am Anfang natürlich nicht, und zuerst verlieren wir 24'000. Und erzählt dann, es waren 630'000 erwachsene Männer. 632'000, 100, glaube ich, so etwas genau. Plus natürlich Frauen, Kinder und so weiter, über 20. Also das war ein Riesenvolk. Das sind nur die Männer. Wir reden da von 4-5 Millionen Leuten. Oder? Und jetzt, wenn wir denken, 4-5 Millionen, 24'000, okay, dann reden wir von ein paar Promille. Und dann ist die Korrelation für unser Leben, wenn wir es so übertragen, auch nicht mehr so wahnsinnig bitter. Dann heisst das, es ist ein kleiner Teilbereich von unserem Leben, der stirbt, wenn wir uns vergehen in irgendeinem Bereich. Die Frage ist, wie lange wir dranbleiben, je länger wir dranbleiben, wir werden sterben, das ist schon klar, oder? Darum denke ich, die Geschichte von Pinhas ist eine spannende Geschichte, wie der Herr prinzipiell immer gleich funktioniert. Das ist ja so. Und wie er wirklich aber im Eifer von einem Mann oder auch von einer Frau, es gibt ja auch Geschichten mit Frauen, die ich mir wichtig, dazu führen, dass dem Herr sein Segenstrom richtig fliessen kann. Weil die Türen zu damit für etwas, was nicht gut ist. Und ich wünsche mir für uns, dass wir immer wieder so Pinhas-Eifer-Situationen haben, die sich dazu führen, dass wirklich etwas, was nicht gut ist, einfach aufhört. Und dafür im Herzen sagen, wieder kommen kann. Und langfristig hat sie eine wahnsinnige Beute gemacht von dem her, oder? 675'000 Schafe, 72'000 Rind, 61'000 Esel, 32'000 junge Frauen. Hey, das ist Wahnsinn!
Was?
Das ist ein interessanter Kommentar. Vergesst nicht, die haben, alle anderen sind gestorben. Und die sind Segenstrom vom Herrn gekommen. Also so schlimm ist es denen nicht gegangen. Oder? Es ist immer die Frage von der Perspektive. Oder? Von dem her, ja. Und der Herr hat dann grosszügig zurückgegeben für die Konsequenzen, die sie gezogen haben, aufgehört haben. Und der, der die Konsequenzen beigeführt hat, hat dann auch den Find reinnehmen können. Das ist auch etwas Spannendes. Dass wenn wir einen Eifer an den Tag legen, dass wir nachher auch mit dem Herrn den Find besiegen können. Weil der Pinhas hat in seinem Volk zuerst mal den Eifer gehabt, dass es gut kommt. Und der Herr hat ihm noch viel mehr gegeben, auch der Sieg über den Find grundsätzlich. Mit dem ganzen Territorium vom Find. Und das sollte uns doch auch ermutigen, Pinhas zu sein. Dass wir in unserem Leben den Sieg davon tragen, plus nach dem Finns Land sogar noch wegnehmen. Oder? Und das ist es so. Das ist ganz, ganz spannend. Ich war ziemlich ein gesetzlicher Mensch gewesen. Aber ich habe mich gegen Gesetzlichkeit entschieden und ich habe das Gefühl, der Grösste ist wirklich verschwunden. Aber ich bin natürlich der anderen Menschen in ihrer Gesetzlichkeit enorm gut helfen kann. Und denen kann der Sieg bringen in ihrem Leben. Genauso ist es mit all den Korruptionen, die alle anderen haben, die sie besiegt haben. Dort können sie den anderen helfen und durch das können wir dem Find im anderen Menschenleben den Platz wegnehmen. Genauso wie es hier dargestellt ist, geht es. Und darum denke ich, ist das wieder eine klasse Geschichte, aber eine Geschichte, die uns echt ermutigen kann. Wirklich ermutigen. Auch dran zu bleiben und den Eifer zu haben für den Herr. Einen guten Eifer für den Herr. Nicht. Eifer für den Herr kommt mir logisch, wie sie mit der Policy sind. Der hat noch ein bisschen die Schule müssen, bevor sein Eifer wirklich konstruktiv war. Oder? Aber das ist einfach so, das braucht es halt einfach auch. Aber der Eifer für den Herr hat auch beim Paulus nicht dazu geführt, dass viel passiert ist. Das darf man nicht vergessen. Das heisst, Eifer für den Herr, wenn es vom Herr gelenkt ist, ist immer gut. Amen.